Aus Jakarta, Voice of Indonesia in deutscher Sprache präsentiert Ihnen die Nachrichten, aktuelle Informationen und ein Unterhaltungsprogramm aus Indonesien. Jeden Tag können Sie unsere Sendung über die Frequenz der Kurzwelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id hören. Voice of Indonesia, aus Indonesien für die Welt. From
Voice of Indonesia in deutscher Sprache. Hallo, liebe Zuhörer, wie geht es Ihnen? Ich freue mich darüber, Sie heute in 60 kommenden Minuten zu begleiten. Einige Programme werden wir Ihnen präsentieren. Das Programm beginnt mit den Nachrichten. Danach folgen der Kommentar und andere leichte Informationen sowie Unterhaltungsmusikprogramm der indonesischen Lieder. Nun hören Sie die Nachrichten. Bleiben Sie bei uns, Voice of Indonesia, aus Indonesien für die Welt, auf der Frequenz der Kurzwelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id/German hören.
Hier ist Voice of Indonesia in Jakarta. Mit den Nachrichten hören Sie zunächst die Schlagzeilen. Der Präsident, das Budget soll nicht nur zu gleichen Teilen auf die Agenturen aufgeteilt worden. Indonesisch-Deutsch Wirtschaftsforum zur Diskussion von Trends im industriellen Wandel. Das Industrieministerium erläutert Bemühungen zur Verwirklichung der Transformation der Industrie 4.0. In Norwegen gibt es 100 Bewerber für indonesische Sprachkurse. Biden werden Afghanistan auch nach Truppenabzug unterstützen. BASF impft Mitarbeiter. Hören Sie nun die Einzelheiten. Präsident Joko Widodo forderte regionale Leiter wie Gouverneure, Regenten und Bürgermeister auf, Prioritäten für die Haushaltsausgaben festzulegen. Der Präsident bat darum, das Hauptentwicklungsprogramm festzulegen und das Budget auf diesen Posten zu konzentrieren. Präsident Joko Widodo ermahnte auch die regionalen Leiter, das Budget nicht nur gleichmäßig auf alle Einheiten oder Dienste zu verteilen. Der Präsident erklärte dies am Mittwoch in seinem Briefing an die Teilnehmer der Koordinationssitzung der Regionalleiter. Er gab ein Beispiel: Es gibt eine Provinz mit einem Aktivitätsbudget von 40.000 Einheiten. Die Zahl ist laut Präsident zu hoch. Der Präsident stellte fest, dass es umso einfacher sein wird, sie optimal zu überwachen und zu verwalten, je weniger Aktivitäten sie durchführen. Der Präsident ermahnte ebenfalls die Regionalleiter, das Budget ohne einen klaren Entwicklungsplan nicht einfach gleichmäßig an Agenturen oder Einheiten zu verteilen. In diesem Fall ist sich der Präsident sicher, dass die Ergebnisse der Entwicklung von der Gesellschaft nicht genossen werden. Auf dem Indonesisch-Deutschen Wirtschaftsforum der Hannover Messe 2021 haben der Wirtschaftsführer aus Indonesien und Deutschland virtuell über Trends und Möglichkeiten der Zusammenarbeit im Bereich der industriellen Transformation diskutiert. Sie tauschten auch Erfahrungen und bewährte Verfahren aus jedem Land aus. Industrieminister Agus Gumiwang Kartasasmita sagte gestern in einer offiziellen Erklärung in Jakarta, dass das Indonesisch-Deutsche Wirtschaftsforum in Zusammenarbeit mit der indonesischen Industrie- und Handelskammer Kadin und dem Asien-Pazifik-Ausschuss für deutsche Wirtschaft stattgefunden habe. Dabei war auch der Vorsitzende der Kadin Indonesia, Rosan Pagasa Roslani, Vorsitzender der APA und Vorsitzender des Aufsichtsrats der Siemens Energie AG. Die Hannover Messe als größte Industrie-Technologie-Messe bietet Indonesien die Möglichkeit, seine Industrietechnologie vorzustellen und zu fördern, ausländische Direktinvestitionen anzuziehen und den Exportmarkt für indonesische Industrieprodukte zu erweitern, sagte Rosan. Laut ihm muss die Zusammenarbeit zwischen Indonesien und Deutschland gestärkt werden, da Deutschland das finanziell stabilste Land Europas mit einer Wirtschaft zu charakterisieren. Mittlerweile ist Indonesien die größte Volkswirtschaft in Südostasien. Die deutsche Seite unterstützt auch den Abschluss des umfassenden Wirtschaftspartnerschaftsabkommens zwischen Indonesien und der Europäischen Union, IEU-SEPA, und dass das Programm Making Indonesia 4.0 unterstützen kann. Das Industrieministerium strebt eine Transformation der Industrie 4.0 im Land an, damit die Hersteller produktiver, die Betriebskosten gesenkt und die Geschäfte effektiver entwickelt werden. Die Teilnahme Indonesiens als offizieller Landespartner der Hannover Messe 2021 Digital Edition ist Teil der Bemühungen, deren politische Ausrichtungen im Making Indonesia 4.0 festgelegt wurde. Der Sprecher des Industrieministeriums Eko S.A. Zahyanto sagte gestern in Jakarta, 2018 habe Präsident Joko Widodo einen Fahrplan für Making Indonesia 4.0 mit dem Ziel, Indonesien bis 2030 zu den Top 10 der Weltwirtschaft zu machen, veröffentlicht. Er hoffe, dass Indonesien mit einem Nettoexport von 10% des Bruttoinlandprodukts BIP einer Verdoppelung der industriellen Produktivität und dem Aufbau lokaler Innovationskapazitäten unter die Top 10 komme. Indem die Mittelzuweisungen für Forschung und Entwicklung auf 2% des BIP erhöht werden. Aus diesem Grund habe die Regierung dann 10 nationale Prioritäten für die Herstellung von Indonesien 4.0 festgelegt, darunter die Erhöhung des Waren- und Materialflusses, die Neugestaltung von Industriegebieten, die Anpassung an Nachhaltigkeitsstandards, die Stärkung von Klein- und Mittelunternehmen UMKM und den Aufbau einer nationalen digitalen Infrastruktur. Die Botschaft der Republik Indonesien KBRI in Oslo, Norwegen, veranstaltete 2021 einen Online-Indonesischen Sprachkurs für ausländische Sprecher, BIPA, an dem mehr als 100 Teilnehmer teilnahmen. Nach der schriftlichen Erklärung der indonesischen Botschaft in Oslo am Mittwoch gab es bei der Eröffnung des ersten Semesters 2021 mehr als 100 Teilnehmer. Der indonesische Botschafter in Norwegen und Island, Todung Mulya Lubis, freute sich bei der Eröffnung der ersten BIPA-Online-Klasse über die große Begeisterung der norwegischen Bevölkerung für die indonesische Sprache. Teilnehmer der BIPA-Online-Klasse waren 67 Erwachsene, der Rest waren Kinder. Sie kamen aus verschiedenen Ländern, wie unter anderem aus Norwegen, den Niederlanden, England, Polen, Dänemark, der Tschechischen Republik und dem Iran. Der US-Präsident Joe Biden sichert Afghanistan auch nach dem bis zum 11. September angepeilten Abzug der amerikanischen Soldatenunterstützung zu, allerdings nicht militärisch. Es ist Zeit, Amerikas längsten Krieg zu beenden. Es ist Zeit, dass die amerikanischen Truppen nach Hause kommen, hieß es in Auszügen einer für diesen Mittwoch geplanten Rede Bidens. Wir werden zwar nicht militärisch engagiert bleiben in Afghanistan, aber unsere diplomatische und humanitäre Arbeit wird fortgesetzt. Wir werden die Regierung Afghanistan weiterhin unterstützen. Ein US-Regierungsvertreter hatte am Dienstag bereits angekündigt, dass Biden bis zu dem symbolträchtigen Datum die verbliebenen 2.500 US-Soldaten aus Afghanistan abziehen will. Der Stichtag fällt genau auf den 20. Jahrestag der islamistischen Anschläge von 11. September 2001, die der Anlass für den längsten Kriegseinsatz der USA waren. Außenminister Antony Blinken informierte die NATO-Partner am Mittwoch über das Vorhaben und erklärte, den Abzug eng mit den Verbündeten abstimmen zu wollen. Bundesverteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer sagte in der ARD, sie stehe für einen geordneten Abzug. Als erstes deutsches Unternehmen hat BASF am Mittwoch damit begonnen, ausgewählte Mitarbeiter gegen Corona zu impfen. Mitarbeiter von BASF warteten am Mittwoch in Ludwigshafen darauf, gegen Corona geimpft zu werden. Als erstes Unternehmen in Deutschland hat der Chemiekonzern damit begonnen, ausgewählte Mitarbeiter zu impfen. Dafür wurde ein eigenes Impfzentrum eingerichtet. Angebote wird zunächst der Impfstoff von BioNTech. Dabei handelt es sich um ein Pilotprojekt des Bundes. Mit dem Land Rheinland-Pfalz geimpft werde entsprechend der vom Land angegebenen Reihenfolge, sagt BASF-Vorstandmitglied Michael Heinz. Am Mittwoch startete BASF mit ca. 400 Mitarbeitern, werden das Ganze das sukzessiv erhöhen. Der Konzern geht davon aus, in den kommenden Wochen bis zu 4000 Beschäftigte impfen zu können. Entsprechende Impfpläne gibt es auch in anderen Großunternehmen. Dazu gehörten Daimler, der Wohnungsbaukonzern Vonovia und die Allianz Versicherung. Aus Sicht der deutschen Wirtschaft konnte das Impftempo deutlich gesteigert werden, wenn nach den Hausärzten auch die Betriebsärzte die Erlaubnis bekämen, die Beschäftigten in den Betrieben gegen Corona zu immunisieren. Liebe Zuhörer der Voice of Indonesia, nun hören Sie die aktuellen Kurswerte. Der Euro liegt heute bei 15.765,49 Rupiah. Der Schweizer Franken erzielte einen Kurswert von 15.765,49 Rupiah. Der US-Dollar stand heute bei 14.639,45 Rupiah. Und nun zum Wetter. Jakarta am heutigen Mittag ist sonnig, bei einer Temperatur von 25 bis 32 Grad Celsius. Die Luftfeuchtigkeit beträgt 70 bis 95%. Das waren die Nachrichten von Voice of Indonesia in Jakarta.
Thank you. Voice of Indonesia.
Der Kommentar hat heute die Durchführung eines Fastendienstes inmitten der COVID-19-Pandemie. Zum Thema. Fast alle Muslime auf der ganzen Welt begannen im Monat Ramadan am Dienstag, den 13. April, Saum zu praktizieren oder zu fasten. Das diesjährige Fasten ist das zweite Jahr während der COVID-19-Pandemie, dessen Ende noch unbekannt ist. Einige Gottesdienstaktivitäten im Monat Ramadan, sowohl in der Moschee als auch zu Hause, müssen sich noch mit den Vorschriften des Gesundheitsprotokolls befassen. Um die Ausbreitung des COVID-19-Virus zu vermeiden, müssen die Muslime, die in der Moschee Gottesdienstaktivitäten durchführen, diese Gesundheitsprotokolle weiterhin einhalten. Es ist wirklich ein Dilemma, während der COVID-19-Pandemie die Anbetungsaktivitäten durchzuführen, bei denen es immer noch kein Anzeichen dafür gibt, wann sie abnehmen wird. Obwohl in fast allen Ländern Impfungen durchgeführt wurden, ist die Impfung auch keine Garantie dafür, dass jeder immun gegen die Exposition gegenüber dem Virus ist. Tatsächlich konzentriert sich in diesem Monat des Ramadan fast die gesamte Aktivität auf Moscheen und Treffpunkte, an denen sich eine große Anzahl von Menschen versammelt. Im vergangenen Jahr hat die Regierung fast alle Gottesdienstaktivitäten und Aktivitäten in Moscheen verboten, da Bedenken hinsichtlich der Ausbreitung eines massiven Virus bestehen. In diesem Jahr hat die Regierung jedoch zugelassen, dass religiöse Aktivitäten, insbesondere Tarawih-Gebete, in Moscheen durchgeführt werden, indem strenge Regeln für das Gesundheitsprotokoll eingeführt und die Anzahl der Gläubigen begrenzt werden. Einige andere Aktivitäten, die sich auf das Sammeln von Menschen auswirken, wie das gemeinsame Fastenbrechen in der Moschee oder an anderen Orten, sind jedoch nicht zulässig. Eigentlich ist Saum oder Fasten sehr breit, nicht nur Hunger und Durst den ganzen Tag, aber die Essenz von Fasten selbst besteht darin, die Lust zu kontrollieren und sich vor Gott, dem Allmächtigen, zu demütigen. Denn der größte Krieg der Menschheit auf dieser Welt ist nicht der Krieg im physischen Sinne, sondern der Sieg im Krieg gegen die Lust. Wenn die Muslime ihre Leidenschaften nicht kontrollieren können, wird sie zerstört. Inmitten der COVID-19-Pandemie, die immer noch viele Länder, insbesondere Indonesiens, heimgesucht hat, wird das Fasten als Selbstkontrolle über weltliche Wünsche eingesetzt. Im Morgengrauen köstlich zu essen und zu trinken und das Fasten zu brechen und sich mit Familienmitgliedern oder Freunden zu treffen, ist jetzt während einer Pandemie zu einem Luxus geworden. Daher muss jeder Muslim, der mitten in der COVID-19-Pandemie fastet, in der Lage sein, seine Gefühle geduldig und aufrichtig zu kontrollieren. Für die Muslime ist der heilige Monat Ramadan eine Mah und tausend Monate oder Dinah des Lailatul Qadar, auf die alle Muslime warten, die Fasten praktizieren. Denn in dieser Nacht konnten ihre Gebete beantwortet werden und die Gottesdienstaktivitäten waren die gleichen wie in 1000 Monaten. Hoffentlich kann die Nacht des Lailatul Qadar und der Gebete für das Wohlergehen der Menschen, wie das Verschwinden der COVID-19-Pandemie und die Bereitstellung von Gesundheit und Frieden wahr werden. Soweit Kommentar.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chakuyou shite COVID-19 no kansen kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Wa qawintiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bishaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmini.
让正确佩戴口罩。
以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Forgo de getting over bragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Maske. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Wir beginnen Vergangenheit und Gegenwart mit dem 15. April 1912, dem Untergang der Titanic. Die RMS Titanic war ein britisches Superpassagierschiff, das am 15. April 1912 im Nordatlantik versank, nachdem es einen Eisberg getroffen hatte. Das Schiff sank während seiner Jungfernfahrt von Southampton, England, nach New York City, den USA. Beim Untergang der Titanic starben 1514 Menschen. Die Tragödie ist eine der tödlichsten Katastrophen auf See in der Geschichte. Die Titanic war zu dieser Zeit das größte Passagierschiff der Welt. Wir kommen zum 15. April 1936, der arabischen Rebellion. Der 15. April 1936 war der erste Tag des arabischen Kreuzzugs in Palästina. Der arabische Aufstand in Palästina, der bis 1939 andauerte, war ein arabischer Aufstand gegen die britische Kolonialherrschaft und die massive Einwanderung von Juden nach Palästina. Nach Angaben aus Großbritannien haben britische Soldaten und Polizisten rund 2000 Araber im Kampf getötet. 1108 wurden gehängt und 961 Menschen wurden wegen angeblicher terroristischer Aktivitäten getötet. Wir enden Vergangenheit und Gegenwart mit dem 15. April 1989, der Fußballkatastrophe in Hillsborough, England. Die Fußballkatastrophe fand im Hillsborough Stadion in Sheffield während des FA Cup Halbfinales zwischen Nottingham Forest und Liverpool statt. 5 Minuten nach Spielbeginn konnten mehr als 2000 Liverpool-Fans das Stadion immer noch nicht betreten. Infolgedessen drängten sie sich außer Kontrolle. Das Match sollte sofort beendet werden. Polizei und Streichholzbeamte versuchen, den Gefangenen zu helfen, über den Sicherheitszaun zu klettern. Mindestens 93 Fußballfans wurden in der Eile zu Tode getrampelt. Die Leiche wurden nach vorne gehoben und auf dem Feld ausgelegt. Die meisten von ihnen sind Teenagers und Kinder. Mindestens 200 Menschen wurden verletzt, etwa 20 Menschen wurden schwer verletzt. Dieser Unfall wurde als die schlimmste Sportkatastrophe Großbritanniens bezeichnet. Das war Vergangenheit und Gegenwart.
Cinta itu datang, ku rasa bahagia. Di hatiku menatap indahnya bintang, memberi harapan yang baru. Ketika kaki melangkah, berdebar rasanya di dada, namun senyum yang terindah selalu membangkitkan jiwa.
Noch bei uns Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt über die Frequenz der Kurswelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id/German. Dieses Mal werden wir Ihnen das Programm Unser Indonesien präsentieren.
Voice of Indonesia.
Liebe Zuhörer, Unser Indonesien hat heute das Thema
Der Lore Lido National Park arbeitet in der Bepflanzung der Lebensgrenze mit 20 Dörfern in der Umgebung zusammen, gelesen von Sri Unun. Der Lore Lindu Nationalpark hat in der Bepflanzung der Lebensgrenze mit 20 Dörfern in Naturschutzgebieten in den Bezirken Poso und Sigi in der Provinz Central Sulawesi zusammengearbeitet. Der Kooperationsvertrag wurde am Dienstag, den 13. April in Palu vom Leiter des Nationalpark Lore Lindu, Jusman, und von Vertretern aus 20 Dörfern unterzeichnet. Jusman sagte, dass der Lore Lindu Nationalpark als Naturschutzgebiet eine wichtige Rolle beim Schutz der Nachhaltigkeit der Funktionen des Waldökosystems in den Bezirken Sigi und Poso spielt. Die Bepflanzung von Lebensgrenzen zielt darauf ab, die Grenze zwischen dem Lore Lindu Nationalpark und seinen umliegenden Standorten zu klären, um die Integrität des Nationalparksgebiets zu unterstützen. Neben der Legitimität von Gebietsgrenzen kann die Lebensgrenze auch einen Beitrag zur Wirtschaft leisten, indem sie Pflanzensorten auswählen, die nicht Holzwaldergebnisse HKBK für Gemeinde produzieren. Das Pflanzen von Lebensgrenzen wird auch das Programm zur Wiederherstellung des Ökosystems im Gebiet des Lore Lindu Nationalparks unterstützen. Laut Jusman wird die Lebensgrenze in jedem Dorf der Naturschutzpartnerschaft an den 5000 Meter entlang durch die Befähigung der Dorfgemeinschaft gebaut. Die Baumarten als Lebensgrenze werden partizipativ ausgewählt. Die ausgewählten Baumarten sind einheimische Bäume des Lore Lindu Nationalparks und Mehrzwecksbaumarten MPTS wie Kadernut, Avocado, Durian und andere, die von der Gemeinde genutzt werden können und forstwirtschaftliche Elemente erfüllen. Die Implementierung der Grenze an Ordnung des Gebietes von Lore Lindu Nationalpark basiert auf einem Agroforstmodell, das mit der Gemeinde erörtert worden ist. Diese Methode zielt darauf ab, ein Gefühl der Eigenverantwortung in der Gemeinschaft zu fördern. Liebe Zuhörer, soweit unser Indonesien.
Mengapa kita ditakdirkan berjumpa, padahal kita takkan mungkin kesana. Ketujuan sama, bertemu di tengahnya, menunggu yang ku tahu sia-sia. Ku petik bunga mawar warna jingga, hanya semata senyum kau dibuatnya. Tak sadarkan durinya terluka di akhirnya, mencinta tanpa tahu akibatnya. Sesaat pun teringat ku yang selalu mengingat. Di sana ku bukan yang utama, di sana kau terlihat bahagia. Ku petik bunga mawar warna jingga, hanya semata senyum kau dibuatnya. Tak sadarkan durinya terluka di akhirnya, mencinta tanpa tahu akibatnya. tak berhenti mengalir tuh kau yang takkan mengerti.
Aus Jakarta, Voice of Indonesia in Deutscher Sprache. Sie sind noch bei uns, Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt, über die Frequenz der Kurzwelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id/German. Liebe Zuhörer, nun werden wir Ihnen das Programm Wunderbares Indonesien, in dem wir Ihnen über Tourismus und lokale Kultur der indonesischen Bevölkerung berichten, präsentieren.
Liebe Zuhörer, im Zuhören heutigen Programm Wunderbares Indonesien wollen wir Ihnen den Lalampa-Kuchen vorstellen. Liebe Zuhörer, kürzlich besuchte der Minister für Tourismus und Kreativwitsa Sandiaga Uno di Sonderwitsa-Zone KEK Likupang in North Sulawesi. Die erste Phase der Fläche dieser Sonderwirtschaftszone Likupang erstreckt sich über eine Fläche von 92,89 Hektar mit einem Investitionswert von fast 1 Billion Rupiah. Als vorrangiges Reiseziel in Likupang bietet North Sulawesi nicht nur attraktive Touristenobjekte wie den Strand von Panulisan oder die Insel Talise. Das Gebiet der Sonderwirtschaftszone wird bietet auch eine Vielzahl köstlicher kulinarischer Spezialitäten. Eine davon ist Lalampa. Liebe Zuhörer, Lalampa ist oval. Dieses Gericht wird aus Clip Rice hergestellt und in Bananenblätter eingewickelt. Im Inneren gibt es der kleine Tonfisch, der püriert und gewürzt wurde. Die Grundzutaten für die Erstellung von Lalampa sind Clip Rice, Salz, Pandanblätter, Kokosmilch, Tonfisch und gemahlene Gewürze. Vor dem Braten wird Lalampa mit Pflanzenöl bestrichen. Kürzliche Clip Rice gemischt mit den starken Gewürzen von zerkleinertem Fisch und dann mit den gebratenen Bananenblättern, die das Essen duftend und appetitlich machen, ist perfekt als Ergänzung zum Nachmittagstee, besonders wenn er warm gegessen wird. Lalampa ist leicht auf traditionellen Märkten zu finden, nicht nur in Likupang, sondern auch in anderen Gebieten in North Sulawesi. Der Preis ist relativ günstig, um 1.000 bis 2.000 Rupiah pro Portion. Liebe Zuhörer, das war Wunderbares Indonesien mit dem Thema Lalampa Kuchen. Auf Wiederhören!
Mengapa engkau akhiri? Mengapa engkau sudahi? Tanpa ku mengerti yang telah terjadi. Apakah ini salahku? adakah ini dosaku, ataukah karena kau telah berpaling hati? Walaupun seribu bulan, meskipun sejuta malam menunggu, aku kan setia menanti dirimu, cinta kamu sampai mati. Mengapa engkau tinggalkan, mengapa engkau lupakan, kisah yang indah bagaikan mimpi-mimpi. Sampai daun berguguran, sampai rambutku memutih, takkan ada yang sanggup mengubah hati. Walaupun seribu bulan, meskipun sejuta malam menunggu, aku kan setia menanti dirimu, cinta kamu sampai mati. Meskipun sejuta malam menunggu, aku kan setia menanti dirimu, cinta kamu sampai mati.
Voice of Indonesia.
Sie sind noch bei uns Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt über die Frequenz der Kurzwelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id/German. Liebe Zuhörer, nun werden wir Ihnen das Programm Dies und Das präsentieren, in dem Ihnen über den Tourismus und interessante Ereignisse in Indonesien berichten. Liebe Zuhörer, die touristische Radsportveranstaltung auf Bali mit dem Titel Bali Cycling Marathon BCM 2021 findet seit dem 10. April 2021 statt. Sie wird vom Ministerium für Tourismus und Kreativwirtschaft und vom Ministerium für Jugend und Sport unterstützt. Der Vorsitzende des BCM-Ausschusses 2021, Komang Takuaki Banuarta, erklärte, dass man darauf abziele, den Tourismus auf Bali zu maximieren und die Sportkultur durch attraktive und gesunde Aktivitäten für Touristen zu steigern. Liebe Zuhörer, laut dem Vorsitzenden des Ausschusses 2021 Komang Takuaki Banuarta SBCM 2021 mit einem organisierten und interessanten Konzept präsent und wird im Rahmen des Balinesischen Kulturtourismus auch als ein Freizeitsportangebot weiterhin genutzt werden. Es werden Teilnehmer eingeladen, um die Insel der Kultur zu genießen. Die BCM 2021 ist in drei Hauptserien unterteilt, nämlich die BCM 2021 Reiseserie, die virtuelle BCM 2021 Edition und das Bali Rad Marathon 2021 oder Bali Cycling Marathon. Die BCM 2021 begann mit einem Radmarathon mit einer Strecke von 34 Kilometern. An jeder Veranstaltung nehmen nur 50 Teilnehmer teil. Diese fand am 10. April 2021 zum ersten Mal in Nusa Penida für alle Bikearten statt. Nach Nusa Penida wird die BCM 2021 Reiseserie am 1. Mai 2021 in Sud Bali mit der Seli Bike Serie fortgesetzt. Dann geht es weiter am 5. Juli in West Bali mit dem Fixed Gear Bike, in Ost Bali am 3. Juli mit einer Rennrad Serie und schließlich am 31. Juli in Central Bali mit einer Mountain Bike Serie. Liebe Zuhörer, die virtuelle BCM 2021 Edition wird vom 17. August bis 19. September 2021 stattfinden. Diese virtuelle Edition zielt auf 1000 Teilnehmer in ganz Indonesien mit verschiedenen Arten von Fahrrädern ab, die für die Öffentlichkeit, für Einzelpersonen als auch für Gemeinschaften zugänglich sind. Sie müssen aber ein Mindestalter von 17 Jahren haben. In dieser virtuellen Edition werden die Teilnehmer 23 Tage lang mit dem Rad fahren. Je nach Herkunftsgebiet des Teilnehmers mit einer Mindestentfernung von 42,2 Kilometern und einer Höchstentfernung von 1000 Kilometern kann überall mit dem Rad gefahren werden. Die Zeitaufzeichnung wird digital über eine Anwendung aufgenommen, die automatisch mit dem Konto des Ausschusses verbunden wird. Die letzte Veranstaltung ist der Bali Cycling Marathon 2021, der aus der Medium Track A, Mittelstrecke A, Medium Track B und der Langstrecke Long Track besteht. Der Medium Track A wird am 16. Oktober 2021 und der Medium Track B am Tag danach stattfinden. Die lange Strecke wird vom 16. bis 17. Oktober 2020 abgefahren. Liebe Zuhörer, soweit dies und das. Sie sind noch bei uns, Voice of Indonesia, aus Indonesien für die Welt über die Frequenz der Kurzwelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id/German.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt. Herzlich willkommen zu unserem Programm Musik Regenbogen. Während des fasten Monats Ramadan spielen wir für Sie die Lieder zum Thema Religion. Heute heißt das religiöse Lied Keagungan Tuhan oder Auftritt die Majestät des Gottes. Dieses Lied wurde von Rita Effendi gesungen. Rita Effendi ist eine indonesische Popsängerin, die seit 1987 aktiv ist. Sie sang schweigend das Lied Keagungan Tuhan oder Auftritt die Majestät des Gottes. Dieses Lied, das von Amalik Buzaid geschrieben wurde, wurde zuvor von einer älteren Sängerin Ida Laila populär gemacht. Seit seiner Veröffentlichung wurde das Lied Keagungan Tuhan von vielen Musikern in Indonesien neu arrangiert, darunter Deloitte, Titik Sandora, Ike Nurjana, Vidi Aljono und Iis Dahlia. Dieses Lied lädt die Zuhörer ein, buse chutun on weiterhin gutes chutun for si ihren letzten Atemzug machen. Liebe Musikfreunde, hier ist Rita Effendi mit dem Lied Keagungan Tuhan oder auf Deutsch Die Majestät des Gottes. Aus Jakarta wünschen wir Ihnen gute Unterhaltung.
Jatuh dalam dosa ku teguh bersamamu. Ku rapuh bila tanpamu. Aku rindu bernyanyi untukmu, mengagungkan kebesaran. Pernah jadikan ku hina, ya Allah. Meski ku ingkar, namun kau tak pernah meninggalkan. Di dalam tanganmu hidup dan mati.
Das war die Sendung in deutscher Sprache. Wir danken Ihnen dafür, dass Sie unsere Sendung hören. Nachdem Sie die Sendung in deutscher Sprache gehört haben, hören Sie nun die Sendung in französischer Sprache. Bleiben Sie bei uns, Voice of Indonesia, aus Indonesien für die Welt, über die Frequenz der Kurzwelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id. Liebe Zuhörer, bitte klicken Sie Like und kommentieren Sie in Facebook The Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt, in Instagram voice.of.indonesia, Twitter @voindonesia und E-Mail voi.voinews.id.